Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Ja, hallo und schönen guten Tag. Hier spricht wieder Martina Effmann, eure Angstexpertin, so nenne ich das jetzt mal, aus Düsseldorf. Ja, mein drittes Buch ist auf dem Markt. Da haben wir es bei der letzten Folge drüber gesprochen. Und heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema und um mein Buch Nummer 2. Also auch das ist schon auf dem Markt und ist verfügbar und zu kaufen. Und worum geht's? Um Ängste. Und zwar um Ängste im Job. Und es heißt Arbeiten ohne Angst. Und es geht darum, nämlich endlich frei von, ja, worum geht's? Ängsten, Blockaden und ja, körperlichen Stressreaktionen im Beruf zu sein, also Panik zu stoppen, darum geht's. Und darum geht's heute und ich freue mich wieder außerordentlich, auch diese Folge mit meiner lieben
Birgit Eschbach.
Birgit Eschbach zusammen zu machen, wir sind ja schon ein etwas eingeschworenes Team. Ja, Frauenpower würde ich sagen. Und lass uns doch direkt starten. Birgit, wie geht's dir?
Ah, mir geht's sehr gut. Ich habe den Umzug hinter mir. Der war auch ein bisschen mit Ängsten behaftet. Ja, ein Haushalt auflösen, umziehen nach Ostfriesland. Und jetzt freue ich mich, dass ich dir hier aus dem nebligen Moor zugeschaltet bin, Martina. Und ich freue mich, dass es jetzt mit diesem Thema losgeht. Denn wenn ich dich dran erinnern darf, als wir über den Podcast das erste Mal gesprochen haben, ging es genau darum, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist so wichtig und so ein relevantes Thema. So viele Menschen, die ich alleine kenne, die mit Ängsten am Arbeitsplatz zu tun haben und nicht nur so ein bisschen. Bisschen ein Magengrummeln, sondern wirklich, wirklich heftig. Von dem her großartig, dass wir jetzt an diesen Themenblock rangehen, an dein zweites Buch.
Genau. Ja, ein wirklich wichtiges Thema. Interessanterweise, wir sprechen heute ja Gott sei Dank schon über Burnout, aber die wenigsten sprechen über Ängste im Beruf oder überhaupt über Ängste. Ne? Weil, ich sag mal, beim Burnout, da hat man ja zumindest schon mal viel geleistet, ne? So ein Burnout hat man sich erarbeitet. Darüber kann man sprechen. Also, es ist ein bisschen sarkastisch.
Nein,
vielleicht.
Du kennst, oder wir kennen, alle deine Hörer kennen garantiert Stromberg mit dem, wie der hat Burnout. Da muss doch erstmal irgendwo brennen. Bei dem hat's ja noch nicht mal geglimmt.
aber das ist das Thema. Darüber können wir heute Gott sei Dank sprechen. Ja. Aber was halt häufig vor dem Burnout ist, ist eine Angst. Mhm. Und darüber wird halt noch nicht gesprochen, weil wer gibt schon gerne zu, dass er eine Angst hat und wer mag schon gerne zugeben, Ängste im Beruf zu haben. Und deshalb machen wir es heute zum Thema, um das aus diesem, ich sag mal, aus der Ecke rauszuholen, wo es auch nicht hingehört. Weil es gibt auch eine neue Studie dazu vom Robert-Koch-Institut, ohne das jetzt ganz groß auszubreiten. Aber wichtig zu sagen ist, dass nahezu 20%, also jedes Jahr im Jahr sozusagen behandlungsbedürftige Ängste erleiden und im ganzen Leben, also in meiner Lebenszeitprävalenz, so wie das heißt, also die Wahrscheinlichkeit, einmal im Leben an einer Angststörung zu leiden, die liegt bei 25%. Das ist doch der Wahnsinn, oder?
Das ist Wahnsinn. Und dann reden wir hier über eine Angststörung und die behandelt wird. Und wie viele Menschen gibt es, die gehen freitags ins Wochenende und sagen endlich. Und dann können die vielleicht von Freitag auf Samstag mal gut schlafen. Mm. Von Sonntag auf Montag schon wieder die totale Katastrophe. Da geht's schon wieder los mit Magengrummeln, mit Schlafstörungen, weil du Angst vor der Woche hast. Und die gehen nicht zum Arzt und die gehen auch nicht zu dir oder lesen nicht das Buch, weil sie einfach denken, es ist ein Thema, was, glaube ich, wirst uns heute sicherlich darüber aufklären, was, glaube ich, auch von vielen gar nicht so gesehen wird, dass man da rangehen kann und auch rangehen muss, was man so vielleicht auch noch abtut als, ich habe halt Ängste, müssen wir vielleicht auch erstmal definieren, welche.
Halt, ja. Aber Birgit, vielfach wird das ja gar nicht erkannt, dass das eine Angst ist. Also ich sag mal, in dem Moment, wo du sagst, oh Moment, das könnte eine Angststörung, so muss ja gar nicht mal, es könnte eine Angst sein, die dahinter steckt, dann bin ich ja schon einen Schritt weiter. Aber die meisten Menschen, die, ich sag mal, zu mir in die Praxis kommen und die mit eigentlich beruflichen Ängsten kämpfen, denen ist es noch gar nicht klar, dass das eine Angststörung ist. Sondern, also gibt so zwei Gruppen. Das kennst du auch, ne? Moment. Also natürlich ist auch nicht jedes Magengrummeln vor einer Präsentation oder so, hat man ja auch schon mal Magengrummeln oder was. Das ist ja auch vielleicht sogar eine gesunde Anspannung, die man dann bekommt. Ja. Aber wenn das zu viel wird, dann haben wir schon was mit Ängsten zu tun. Oder wenn wir sagen, wir kommen ja zum Thema. Genau, also aber in meine Praxis, kommen halt viele Menschen gar nicht unbedingt mit einer Angststörung, sondern weil sie sagen, ich habe Rückenschmerzen oder wegen ganz anderer Dinge. Ich denke da gerade, also an einen ganz lieben Patienten, 38 Jahre, mega erfolgreich, der Maximilian. Also eine Wahnsinnskarriere gemacht. Der hat, eigentlich war der in der Schule gar nicht so gut, hatte auch die Schule, das Studium abgebrochen. Also am Anfang war das ganz schön schwierig für ihn. Hatte auch keinen Bock, bis er dann erkannt hat, ich mache jetzt eine Ausbildung. Und dann ging es los. Ja. Der war irgendwie mega in der Ausbildung und hat in diesem Konzern, in dem er gearbeitet hat, dann als Jüngster eine Bereichsleitung übernommen. Also wahnsinnig erfolgreich, hat natürlich auch ganz viel dafür getan. Dann Abendstudium gemacht und weiß der Teufel was. Also Karriere war dann auch echt in seinem Fokus. Und das fing bei ihm ganz schleichend an. Der hatte erst Kopfschmerzen, dann konnte er nicht schlafen und ging dann halt von Arzt zu Arzt, wie das so ist. So.
Ja.
Lässt es abklären, guckst. Und irgendwann hat ein Arzt gesagt, ja, es könnte ja auch was Psychisches sein oder Sie sollten sich vielleicht mal mehr entspannen und so. Und der hat gesagt, also für Entspannung habe ich ja gar keine Zeit. Ne? So ein Schwachsinn Yoga oder so. Auf keinen Fall. Und der ist dann wirklich erst zu mir gekommen, als er, ich glaube, ein oder zweimal vor einem großen Meeting umgekippt ist. Und dann, krass, also ist er mit Panikattacken, Angstattacken ins Krankenhaus. Er hat natürlich gedacht, der kriegt einen Herzinfarkt. Ne?
Ja.
Und ist natürlich auch mit dem Verdacht auf Herzinfarkt eingeliefert worden, logisch. Ja. Wenn da einer vor einer Präsentation umkippt und sich ans Herz fasst und schreit, dass er Schmerzen hat. Aber tatsächlich dann zu erkennen, das ist kein drohender Herzinfarkt gewesen, sondern eine Angststörung, ja, das ist ein großer Schritt für denjenigen. Und das war für den Maximilian auch ein großer Schritt. Ich weiß, der kam zu mir und sagte, also ich weiß gar nicht, wieso ich keinen Herzinfarkt gekriegt habe. Ja, also das hat sich angefühlt wie und ja. Und das muss man dann erstmal erarbeiten, ne, dass das tatsächlich ja was mit Ängsten zu tun hat. Und bei ihm, und vielleicht kommen ja sicher gleich drauf, um welche Ängste geht es, aber bei ihm war das total interessant. Also bis wir mal dahin gearbeitet sind, also in verschiedenen Gesprächen, er hatte tatsächlich das Gefühl, in Anführungszeichen und hochkommen. Er hat gesagt, eigentlich glaube ich, ich bin ein Blender, Martina. Da sage ich, ein Blender? Was meinst du denn damit? Und hat er gesagt, er hat halt wirklich gedacht, ich bin eigentlich gar nicht so gut, wie die alle denken. Und ich habe immer die Angst gehabt, dass ich irgendwann auffliege, also dass irgendjemand merkt, der ist ja gar nicht so gut, wie er da tut.
Und das erzeugt ja einen enormen Druck.
Das ist eine Wahnsinnsdruck. Der hatte solche Zukunftsängste, der hatte Angst, die Arbeitsplatz zu verlieren. Der hatte also wirklich enormen Druck, enormen Stress und
nennt man das nicht auch das Felix-Krull-Syndrom?
Ja, oder auch Imposter-Syndrom. Ne?
Imposter, ja.
Und dieses Imposter-Syndrom ist ganz häufig bei Führungskräften. Und das beschreibt halt das Gefühl, dass man eigentlich, obwohl man ganz erfolgreich ist und auch qualifiziert ist, dass diese wirklich an ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln und halt auch glauben, sie haben den Erfolg gar nicht verdient.
So, Martina, und jetzt muss ich dich das fragen. Ist das eine Sache, die bei Frauen häufiger vorkommt als bei Männern? Weil man ja landläufig so sagt, boah, Männer gehen mit so stolz geschwellter Brust, voller Selbstbewusstsein in ihre Karrieren rein. Du denkst manchmal, naja, das ist ein bisschen dünn. Und Frauen eher zurückhalten, dass die gar nicht so an sich glauben. Gibt es da Unterschiede?
Die gibt es ganz bestimmt.
Ja,
ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es mehr Frauen gibt als Männer, die an diesem Imposter-Syndrom leiden, aber es sind halt also häufig Führungskräfte und auch Menschen, die wirklich sehr schnell, sehr erfolgreich waren. Ne? Aber auch Menschen, die sich das wirklich verdient haben und das überhaupt nicht sehen. Ja.
Boah, so sind wir schon mittendrin und haben schon mal alle der Ängste, die in deinem Buch vorkommen und um die es in deinem Alltag geht. Aber so soll es sein. Also ich liebe das bei dir. Wir brauchen deine Geschichten. Das ist für die Hörer ja immer etwas, wo man am meisten mitnimmt, ja, indem man dann auf einmal darüber nachdenkt und überlegt, okay, wen kenne ich oder wo hilft das? Deswegen, also auch hier schon mal der Appell, wann immer ihr jemand kennt oder jetzt irgendwas hört in unserem Podcast und in den nächsten Folgen, wo ihr sagt, Mensch, das könnte auf mein Freund, mein Partner, meine Person in meinem Umfeld zutreffen. Also gar nicht, wenn es auch nur um euch geht, sondern wo ihr sagt, ach, guck an, empfiehlt das gerne mal in den Podcast reinzuhören. Es betrifft sehr, sehr viele Menschen.
Ja, ja.
Ja, Martina, welche Arten von Ängsten treten denn im Job am häufigsten auf?
Ja, also sicherlich die Angst vor der Zukunft, also Existenzängste, aber auch Ängste vor Kollegen, Ängste der Chefs vor den Mitarbeitern, ne? Mhm. Aber natürlich auch die Angst, sich zu blamieren. Also die häufigsten Ängste, die ich bei mir sehe, sind halt so Versagensängste und die Ängste vor sozialer Ablehnung.
Ja.
Da sind wir bei diesen, ja auch, sehen wir heute viel diese People-Pleaser, ne? So diese Angst vor sozialer Ablehnung ist ja so unterschwellig, ne? Da passt man sich an, man vermeidet Konflikte, man hat vielleicht manchmal nicht das Gefühl, dazuzugehören. Man möchte aber gern dazugehören. Man möchte alles anderen recht machen. Mhm. Und dieses People-Pleasing, das führt häufig halt auch zu diesen sozialen Ängsten oder ist so miteinander verwoben, ne? Dann gibt es so situative Ängste, die kennst du sicher auch vor Situationen, wenn man vor einer Präsentation ist, ne? Ja. Das ist ja auch in Ordnung, weil ein kleines Magenbrummeln kann ja eine Präsentation noch besser machen.
Das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja auch immer Sachen, ne, wo man weiß, oder da ist jetzt mal im Projekt was schiefgelaufen und wenn einmal der Wurm drin ist, dann ist halt dann richtig der Wurm drin und dann hat man vor diesem Projekt Angst, aber das legt sich ja auch wieder. Ich glaube, diese Entscheidung, auch was du vorher gesagt hast, sehr spannend als eine der Ängste Chefs vor den Führungskräften. Also da jetzt in den nächsten Folgen mal genauer hinzuhören, da freue ich mich drauf, wird mit Sicherheit extrem spannend. Mm. Was glaubst du, wenn du schon sagst, auch diese Ängste vor dem Miteinander, hat sich das verändert in den letzten Jahren, dadurch, dass wir mehr im Homeoffice sind, dass wir vielleicht gar nicht mehr so trainiert sind, in dem Umgang mit den Kollegen empfindlicher geworden sind? Sind das gesellschaftliche Entwicklungen, die jetzt da auch nochmal das befördern?
Ja, ganz sicher, ganz sicher. Mhm. Und natürlich auch die Wahrnehmung über einen Bildschirm. Also wenn du im Homeoffice arbeitest, du arbeitest über den Bildschirm. Du nimmst ja deinen Kollegen ganz anders wahr.
Ja.
Du hast ihn riesig im Bild, das Gesicht vielleicht. Ja. Du nimmst ein Zucken mit den Mundwinkeln vielleicht ganz anders wahr, als wenn du in dem Raum bist, wo auch noch andere Dinge auf dich einstürmen. Mhm. Ne? Also wo deine Wahrnehmung eine andere ist. Also der Bildschirm macht da wirklich viel kaputt. Und es fehlt natürlich auch das, sich zum Kaffee treffen, in der Küche treffen. Ja, so dieser normale Austausch. Ne,
und diese echte Nähe, ne? Also dieses sich auch mal berühren, die Hand geben, dieses aneinander nah sein.
Ja, genau. Mhm.
Ja, also diese gesellschaftlichen Entwicklungen, die spielen sicherlich auch eine Rolle. Wahrscheinlich auch, was du sagst, die generelle Krisensituation, die wir wahrnehmen in der Umwelt, die dazu führt, oder in der Welt, die dazu führt, dass ich auch empfänglicher bin, Krisen im Alltag, in meinem beruflichen Alltag wahrzunehmen. Ne?
Also erstmal diese ganze Geschwindigkeit des Wandels überhaupt, ne, führt zu einer großen Unsicherheit am Arbeitsmarkt. Dann diese Digitalisierungsprozesse, auch der Trend der ständigen Erreichbarkeit, die Angst, ersetzbar zu sein, das setzt halt viele wirklich unter Druck. Aber natürlich auch die allgemeine Situation in der Welt, ne? Also schau dich um, das Thema Kriege, das Thema Klima, das macht vielen Menschen wirklich Angst. Ja. Und das sorgt für so eine größere Anspannung insgesamt. Und wenn wir früher im Arbeitsbereich davon gesprochen haben, dass Ängste eine Reorganisation oder Outsourcing-Ängste befördert, was sicherlich auch richtig ist, dann ist es heute KI. Also die künstliche Intelligenz, also natürlich löst die Angst bei Mitarbeitenden
ganz
aus.
Ganz klar. Ja. Auch eben wegen, wie du sagst, diese existenziellen Ängste. Ne?
Ja, weil wir wissen zwar irgendwie, es werden viele Prozesse effizienter gestaltet und es wird viele neue Chancen geben, aber es werden auch, viele müssen ihren Jobverlust auch tatsächlich befürchten. Ja.
Wie wirken die sich denn jetzt mal so konkret aus auf meine Leistungsfähigkeit, auf meine Gesundheit? Gibt's da, wann merke ich das? An welchen Symptomen merke ich es oder merkst du es? Ha, da ist was im Argen.
Ja, also wie wir vorhin auch schon besprochen haben, also viele Menschen leiden erstmal unter Schlafstörungen, unter körperlicher Anspannung, haben vielleicht Kopfschmerzen, also viele Magen-Darm, Reizdarm, ne, sind ja im Moment auch viele Bücher im Markt, auch zu diesen besonderen Themen. Ja, viele ziehen sich aber auch sozial zurück und vermeiden sozusagen die Herausforderungen, ne? Reagieren auch sehr überkritisch auf sich selber. Ne? Also die Angst ist halt so ein ständiger Begleiter, der dann halt auch die Energie raubt. Ne? Und vielfach ist die Angst, das haben wir auch eingangs schon gesagt, gar nicht so sehr erkannt, weil wir erstmal die Somatisierung sehen. Ne? Weil wir erstmal sehen, mir geht's irgendwie nicht so gut. Ne?
Da kommen ja auch so Begriffe her, ne? Das ist mir auf den Magen geschlagen, das lastet auf meinen Schultern.
Genau. Ja, und was wir heute, wenn wir jetzt mal über den Begriffen sind, es gibt ja diesen neuen Beruf. Ja, ich lerne ja auch immer dazu. Also FOMO.
Ja.
FOMO, sagt ihr was?
Fear of missing out,
Fear of missing out im Job. Was heißt das? Ja, ich habe ständig das Gefühl, ich könnte ein wichtiges Projekt verpassen. Ist jetzt der Job richtig oder nicht doch schon wieder besser einen anderen Job zu nehmen? Also das treibt halt auch viele in so eine komplette Unsicherheit. Vorher hast du gesagt, du fängst erstmal einen Job an, du gehst zur Telekom oder zu Vodafone oder wo auch immer hin, entscheidest dich für das Unternehmen und startest deine Karriere dort. Und heute ist halt schon so, auch durch die Digitalisierung, durch die ständige Verfügbarkeit von neuen Jobs und Angeboten. Und natürlich auch durch die vielleicht fehlende Bindung. Ja? Fehlende, da sind wir Bindung, wieder bei deinem Thema. Ja?
Da bin ich mir relativ sicher, dass du natürlich auch diese Angst hast. Weil wenn ich jetzt immer bleiben wir mal bei Telekom und Vodafone auf dem Campus bin, dann kriege ich ja auch was mit. Dann weiß ich ja, im Fachbereich XY geht jetzt gerade voller Fokus auf dieses Thema. Da sind die drei Personen dran, von denen ich weiß, dass die im Unternehmen gut angesehen sind. Docke ich mich da mal dran, ja? Also um so ein bisschen in diesem FOMO, gegen das FOMO zu bringen, kriege ich doch im Homeoffice alles gar nicht so mit, wenn ich von einem Zoom-Meeting ins andere springe oder von einem Teams ins andere.
Stimmt.
Das sind ja alles so diese Sachen, die im Unterbewusstsein ablaufen. Sind denn, wenn du jetzt sagst, dass die diese Symptome, die sich auch dann auswirken auf dieses Magengrummeln oder auf dieses sich zurückziehen, ist das etwas, was vielleicht die Teammitglieder eher erkennen als der Angstpatient selber? Oder wie wirkt sich das aus auf Teams, wenn Menschen Ängste, Unsicherheiten haben?
Ja, würde ich gleich gerne was zu sagen. Ich glaube, ich würde noch ganz gerne sagen, woran merke ich das selber, bevor es das Teammitglied merkt?
Ja.
Also wann muss ich mir selber Gedanken machen, ne? Und ich muss mir selber Gedanken machen, wenn ich einfach längeren Zeit über den Tag mich mit dem Thema beschäftige, mit der Angst. Wenn ich das merke, dass mein normales Leben eingeschränkt ist, dass ich normale Gewohnheiten nicht mehr nachgehe, dass ich zum Beispiel keine Freunde mehr treffe und auch, dass ich nicht mehr an Meetings so teilnehmen möchte, dass ich Präsentationen vielleicht eher nicht mehr halten will oder einen Kollegen frage, ob der das übernimmt. Und dann wiederkommen, kann es auch der Kollege gut merken, ne? Aber eigentlich müsste ich es vorher merken. Und also viele bekämpfen halt oder viele merken es auch daran, dass sie, wenn sie abends nach Hause kommen oder wenn sie abends den PC abgeschaltet haben, um so sich runterzufahren, halt erstmal ein Bier aufmachen oder ein Glas Wein trinken oder irgendwie ein anderes. Also sich so runterzufahren. Also wenn auf einmal so ein Thema Sucht auch da reinspielt. Also wir sprechen auch nicht von Sucht. Okay, wenn man mal ein Weinglas trinkt.
Du, das ist aber genau das, da müssen wir drüber sprechen, weil genau das ist es. Damit fängt's an. Ich habe selber an mir gemerkt, während Corona, ich habe auf einmal in Corona jeden Abend, du kannst dich noch dran erinnern, Lockdown, wir haben alle in den ersten Wochen ja vorm Fernseher gegangen, geguckt, was passiert da. Und ich habe auf einmal gemerkt, 18 Uhr, ich habe immer ein Aperol Spritz in der Hand. Also habe Tagesschau geguckt und habe geguckt, was ist jetzt wieder von Bergamo muss New York, was gibt's für Horrormeldungen. Und dieser Aperol Spritz hat mich beruhigt. Und dann habe ich irgendwann nach 3 Wochen gesagt, Moment mal, was passiert hier gerade mit mir? Ich kann doch nicht jetzt jeden Abend hier ein Glas Alkohol trinken. Und ich glaube, dass das ein ganz gutes Symptom ist, was du gerade erwähnt hast. Dieses, man hat das Gefühl, man muss jetzt etwas machen, um diesen Feierabend einzuläuten, um runterzukommen. Und das ist eben nicht immer nur das Gesellige. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir zu dem Thema auch mal eine extra Folge machen, oder?
Sollten wir unbedingt, weil es ist ein Riesenthema und es sind halt diese kleinen Mengen Alkohol, wo man denkt, ach, das ist doch jetzt nicht so schlimm, ist doch nur, ne? Aber auch die schütten halt Dopamin aus, also dieses sogenannte Glückshormon und irgendwie, sollten wir auf jeden Fall machen, weil also gerade auch beim Alkohol ist ja die Frage, was war denn jetzt die Ursache, ne? War zuerst die Angst da oder die Sucht? Weil auch die andere, also auch andersrum kann es sein, ne? Wenn du, das kennen ja viele, ne? Wenn man, ich will nicht hoffen, dass es so viele kennen, aber diesen Hangover, den man hat, wenn man mal einen über den Durst getrunken hat, ne? Und dieser Hangover, der kann halt dazu führen, dass man am nächsten Tag, weil man so schlecht drauf ist, weil man so schlecht dran ist, tatsächlich eine Panikattacke bekommt. Und dann ist nämlich der Hangover, der Auslöser für die Panikattacke, für diese Angststörung. Und das ist schon die Frage, was war zuerst? Da ist egal, Am Ende haben wir die Angststörung. Genau. Aber ich finde es gut. Lass uns das Thema auf jeden Fall mal als eine Extra-Folge machen, weil auch da ist ja ganz wichtig. Ja. Das war ja auch deine Frage. Wie kann es denn Kollegen bemerken? Oder wie kann ich damit umgehen, wenn ich das selber bemerke? Wann kann ich mir das selber eingestehen, dass ich da ein Thema habe? Und Suchterkrankung ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Auch in Bezug zu Arbeitsplatzängsten. Weil wenn du dich mit Menschen unterhältst, die sich mit Süchten beschäftigen, die sagen halt, hör mal, ganz oft fängt das an mit abends dem Bierchen oder dem Wein nach dem Job. Das ist häufig der Anfang von der Sucht gewesen, ja.
Ja. Also da würde ich gerne, das machen wir separat mal. Ich würde gerne aber auch nochmal weitermachen mit diesen Symptomen. Mhm. Denn das ist, glaube ich, extrem wichtig für unsere Hörer zu erkennen. Weil man, wie du sagst, nicht selber direkt merkt, das ist eine Angststörung. Aber ich nehme vielleicht andere Symptome wahr. Was wären denn noch so typische Symptome, an denen ich merke,
dass was im Argen? Von den körperlichen Symptomen haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, was alles Mögliche sein kann, wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder sowas. Ja. Aber natürlich auch, wenn ich so eine Aufschieberitis habe.
Ja, okay. Ja,
wie heißt es noch? Das richtig schöne Wort? Prokrastination.
Prokrastination. Ja,
ja, dieses Prokrastination. Fürchterliches Wort. Also Aufschieberitis versteht man auch viel besser, finde ich. Aber wie gesagt, also viele Menschen, die das haben, und es haben wirklich viele, viele, viele. Ich habe das auch bei der Steuer. Bei der Steuer habe ich es auch, ja. Aber wenn man dahinter guckt, ist das häufig, also wenn ich jetzt aufschiebe, ich habe eigentlich ein wichtiges Gespräch und da betrifft es wieder beide, den Chef oder den Mitarbeiter. Ich habe ein wichtiges Gespräch vor mir und ich schiebe das auf. Oder ein wichtiges Telefonat, ach nee, heute nicht, morgen. Ja. Ich mache es lieber übermorgen. Also dieses Aufschieben, da ist häufig eine Angst dahinter. Nämlich die Angst zu versagen, die Angst, mich zu blamieren, die Angst, nicht gut genug zu sein. Also bei der Aufschieberitis oder was wirklich auch nicht zu können. Also ich kann ja auch tatsächlich mal etwas nicht können, gerade heute, wo die Technik,
Ja, und jetzt ist wahrscheinlich echt eine große Verunsicherung da. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Hörer sich fragen, okay, das kenne ich alles. Ich kenne das Feierabendbier. Ich kenne dieses Prokrastinieren. Ich kenne das, dass ich mal Magengrummeln habe und irgendwie 10-mal am Tag eine kleine Pause brauche. Das kennt jeder von uns. Ab wann ist es denn für dich so, dass du sagst, das sind jetzt echt, jetzt sind wir an einem Thema dran, wo man sagt, das ist eine Belastung und ich muss da an ein Thema ran. Ich muss mich dem stellen und das behandeln. Wo ist da für dich eine Grenze? Wo sagst du, Achtung, jetzt schaut da bitte mal genauer hin?
Das ist eine gute Frage. Sicher sich sehr fließend und auch bei jedem anders. Also immer dann, wenn es einen zu großen Raum einnimmt, wenn ich merke, dass ich tatsächlich mich in meinem Alltagsleben auch verändere, dass ich Themen absage, die ich eigentlich gerne gemacht habe und die aber jetzt nicht mehr machen möchte, dann sollte ich mal schauen, woran könnte das liegen? Oder wenn ich wirklich ständig Magenschmerzen habe oder einen Reizdarm. Also dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt zwar nochmal, natürlich der erste Weg zum Hausarzt, aber vielleicht könnte ich auch was tun, um meinen Stress zu reduzieren. Das wäre ja mal der erste Schritt, vielleicht auch selber was zu machen. Ne?
Ja.
Und vielleicht auch mal meine eigenen Erwartungen mir anzuschauen. Ne? So der allererste gute Schritt könnte auch sein, mal zu gucken. Ich beobachte mal meine Gedanken und manchmal habe ich ja auch so vielleicht völlig übersteigerte Erwartungen an mich selber, sozusagen, ich darf keinen Fehler machen oder alle anderen sind besser als ich. Also wenn ich solche Gedanken erstmal mir bewusst mache und sie dann auch bewusst hinterfrage und mal schaue, ist das überhaupt eine realistische Perspektive, die ich da habe, ja? Also sowas kann schon mal helfen, ja?
Das glaube ich,
das erstmal bewusst zu machen.
Das glaube ich. Und dieses Bewusstmachen, also ich musste da gerade an eine Folge denken, schöne Grüße gehen raus an die Podcast-Kollegen Julian Kowski und Klaus Eidenschink. Die haben gerade in der Folge darüber gesprochen, wie viele Menschen mit Morgenritualen in den Tag starten. Und wenn sie, und das liest du ja auch, das ist wie FOMO-Prokrastination, gibt's ja auf Instagram, TikTok, tausende Videos. Und wenn du das, es gibt sogar ein Buch, Make Your Own Bed, also es kommt aus dem Militärischen, wenn du wie bei der Bundeswehr morgens dein Bett gemacht hast, dann hast du das erste Mal ein Erfolgserlebnis.
Genau.
Und dann wird der Tag gut. Heißt aber umgekehrt, wenn ich all das nicht mache, wenn ich einfach morgens aufstehe, frühstücke und mich an den Arbeitsplatz setze, dass manche Menschen da schon denken, boah, ich bin gescheitert, ich habe meine Morgenroutine nicht gemacht, der Tag kann nicht gut werden. Mm. Und dann entwickelst du daraus Ängste, weil du da jedes Mal denkst, diese Erwartungshaltung, die ich an mich habe, nicht nur auf den Job bezogen, sondern auf mein ganzes selbstoptimiertes Leben führen dazu, dass ich mich verurteile und dass vielleicht auch daraus Ängste entstehen.
Ja, ja, natürlich. Geht
also sind wir wieder bei dem Thema Druck, ne? Dass es zu viel ist.
Ja, ja.
Also hinschauen, wahrnehmen und sich Zeit für diese Reflexion lassen und gucken, ist da was mich belastet. Ja. Ne?
Und auch das Gespräch mal mit einem Kollegen zu suchen zum Beispiel. Ne? So Reflexion auch wirklich mal anzusprechen und auch zu sagen, ich fühle mich damit vielleicht unwohl, wie siehst du das? Also das Thema, es muss ja noch nicht so groß gemacht sein oder so groß sein, sondern wirklich die Themen, die einen belasten, mal anzusprechen, nach vorne zu gehen. Ne? Und auch mit seinem Chef drüber zu sprechen. Wenn ich wirklich merke, dass ich Ängste habe, Vielleicht, weil ich irgendeine Technik nicht beherrsche, weil irgendwas Neues schon wieder auf mich eingestürmt ist und ich halt keine 30 bin, sondern 50 und mich damit ja im Moment noch nicht gut fühle. Weil auch das schürt ja Ängste, ne? Solche ganz profanen technischen Dinge, ja, die sich verändern.
Absolut.
Ja. Also da ist der erste Schritt ist wirklich zu sprechen. Und das wäre natürlich auch das, was die Teammitglieder machen könnten, ne? Mal anzusprechen. Also so ein gewisses, eine gewisse Offenheit im Team zu haben, auch für solche Themen, wo es darum geht, irgendwas
und
klappt nicht so gut.
Wo du das gerade ansprichst mit den technischen Herausforderungen, also ständig kommen ja neue Anwendungen, kommen neue Möglichkeiten, die Arbeitszeit möglichst effizient, die Leistung gut zu gestalten. Und das ist so wie früher bei Excel, ja, jeder von uns konnte nur 5% von dem, was Excel kann. Heute kann jeder nur 5% von dem, was Microsoft Teams kann. Und dann sind wir noch gar nicht bei den diversen KI-Tools. Ja. Also das heißt, wirklich auch in den Austausch mit den Kollegen gehen.
Ja. Und die Führungskräfte können da halt wirklich einen großen Teil zu beitragen, indem sie einfach eine Atmosphäre schaffen, indem man sich traut, das Thema mal anzusprechen und offen über, ich würde es noch gar nicht Ängste nennen, sondern einfach erstmal über Unsicherheiten zu sprechen. Weil wenn ich darüber sprechen kann und wenn auch vielleicht mal eine Führungskraft ihre eigenen Fehler eingesteht, ja, und auch über Herausforderungen spricht, wenn ich so eine Arbeitskultur schaffe, ja, dann habe ich schon gute Ziele in meinem Teambereich setzen können. Genau.
Klar, ich meine, wenn ich eine Führungskraft habe, die sagt, Leute, ich ich bin gerade selbst damit überfordert, traust du dich da ja ganz anders mit dran, dazu zu stehen oder auch nochmal nachzufragen. Ich erlebe es auch häufiger, dass Mitarbeiter sagen, ich traue mich das jetzt nicht zum dritten Mal zu fragen, der denkt ja, ich bin doof, ne?
Ja, genau. Mhm. Ja, das hat halt zwei Seiten. Ich würde ja gern, Birgit, noch was zu sagen zu dem, was du eben meintest. Ja, die Führungskraft, wenn sie halt ihre eigene Fehlertoleranz zeigt oder sagt, ich kann das auch noch nicht oder ich habe da auch eine Herausforderung.
Ja.
Die Führungskraft hat natürlich auch den Job, Sicherheit zu vermitteln, ne, zu sagen, wo es lang geht. Ne? Also das erwarte ich ja von der Führungskraft, Führung, ja. Also die sollen mir ja sagen, hey, da geht's lang und das sind unsere Ziele und da wollen wir hin und das ist deren Job da drin und so. Und wenn die Führungskraft aber selber sich unsicher fühlt, und das darf sie in Herrgotts Namen, das darf sie auch mal. Ja. Aber diesen Spagat, ne, den müssen wir hinbekommen zwischen Führungskraft und Team. Mhm. Genau.
Also ich sehe, das ist ein Thema, was wir in die Arbeitswelt tragen müssen, was wir auch in Teamorganisationen tragen müssen. Wir reden ja schon relativ viel über Themen wie Resilienz, wie auch Stressbewältigungsthemen, die häufigeren vorkommen. Aber in der Tat, wir trauen uns noch nicht so, das Wort Angst damit reinzunehmen. Ne? Wir reden über Überforderung, wir reden über Stressresistenz, wir reden über Überlastung, wir reden über Burnout, Depressionen. Mm. Aber dieses Thema, hey, das, also Angst ist irgendwie sowas, was gesellschaftlich auch noch nicht so angesagt ist, weil es automatisch für Schwäche steht, oder?
Steht für Schwäche, ja. Mhm. Ja. Wenn wir über Ängste sprechen, in dem Buch beispielsweise, ne, da habe ich einfach mal eine Liste gemacht, eine Tabelle aufgeführt, wo man selber mal checken kann, leide ich denn selber unter Ängsten im Beruf, wo einfach mal Fragen drinstehen. Und diese Fragen selber zu reflektieren und zu gucken, das kann ich ja ganz alleine machen, das muss ich noch mit niemandem besprechen, sondern nur alleine zu schauen, ja, betreffen mich diese Fragen, dann kann ich das so ankreuzen beziehungsweise bewerten und am Ende dieser vielen Fragen kommt halt raus, ob ich da eher von betroffen bin oder nicht. Aber es dient einfach auch der eigenen Reflexion. Bin ich von einem Angstthema schon betroffen? Oder halt noch nicht. Mhm. Und diese eigene Reflexion, das ist so wichtig. Ne? Weil ich in dem Moment, wo ich selber mir zugestehe, da könnte was sein, das nimmt die Angst schon ein Stück weit weg. Ja.
Ja, das wäre jetzt für mich mal auch die nächste Frage. Kannst du mal so ein Beispiel nennen von Menschen, die in deiner Praxis dann berufliche Ängste erfolgreich bewältigt haben? Also, was da so Schlüsselfaktoren waren?
Mhm. Also Schlüsselfaktoren sind sicherlich diese, die Verantwortung erstmal dafür zu übernehmen. Ne? Also zu sehen, es gibt Versagensängste und ich stehe da sehr unter Druck. Also sich das selber erstmal zuzugestehen und auch Schwierigkeiten zuzugestehen. Um dann zu schauen, wie kann ich da Verantwortung darüber zu übernehmen, ne? Und halt auch diese, ich sag mal, im Laufe der Gespräche mit mir, sich selber ein Stück weit besser kennenzulernen, Selbstkritik zu mildern, also nicht so kritisch mit sich selber zu sein. Wir sind ja häufig unser selbst der eigene und größte und schärfste Kritiker, ja? Und da halt zu schauen, wie sind denn die Erwartungen realistischer, ja?
Ja.
ja, und dann anzufangen, so kleine Erfolge auch bewusster wahrzunehmen, zu feiern. Und diese regelmäßige Reflexion, die hilft halt, ne? Da liegt häufig der Schlüssel drin, diese Angst eher als Hinweis zu sehen.
Ja.
Vielleicht was zu verändern, nämlich die eigene Perspektive oder die eigene Erwartungshaltung, als sich davon zu beherrschen zu lassen, ne?
Also das heißt, es ist ein Prozess, wo man wirklich sagt, ich gehe so mehrere Wochen, vielleicht auch Monate in eine Beobachtung rein, vielleicht auch in so eine Art Tagebuch schreiben und zu gucken, sich das bewusst zu machen. Mhm. Und parallel dazu gibt es auch schon so erste, ich sag jetzt mal, gibt es so Methoden aus der Stressbewältigung
aber
oder aus dem Resilienztraining, die du empfiehlst?
Ja. Also ich sag mal, in meinem Buch, jetzt mal wieder das Buch,
aber ja,
es lohnt
Buch
sich, das Buch
wir
zu lesen.
Auf jeden
natürlich.
Fall empfehlen. Auf jeden Fall.
Nein, aber
ich habe schon gedacht, wir könnten diese Liste mit den Fragen, die könnten wir ja mal die Shownotes packen, schon mal als erstes.
Ach so, ja, das können wir machen.
Oder?
Ja.
Dass wir mal ein paar da reinnehmen. Aber ja, komm.
Aber was hilft? Also ich habe es Fünf-Schritte-Programm genannt, ne? Weil man so fünf Punkte machen kann. Ja. Und das ist natürlich erstmal, das mache ich natürlich mit den Klienten gemeinsam oder auch in Workshops.
Ja.
Oder halt auch, man kann das mit dem Buch auch selber einfach mal machen. Ja, also der erste Punkt ist, die Situation zu analysieren, nämlich zu gucken, also ein Tagesprotokoll wirklich zu führen. Ja, so was, wann habe ich welches Gefühl empfunden auf so einer Skala? Wie fühlt es sich an? Wie lange war das Gefühl da? Was war die Situation überhaupt? Gab es überhaupt einen Auslöser? Wie war die Stimmung? Und was habe ich gemacht? Was hat mir geholfen? Also das erstmal aufzuschreiben. Und du hast eingangs gesagt, dieses sonntagsabends schon schlecht einschlafen zu können, weil man montags in den Job muss. Das sind solche Sachen, die gehören in das Protokoll rein, einfach um zu schauen, wann ist denn das immer, ja? Was gibt's denn da für einen Auslöser und was hat dir am Ende geholfen? Und dann ist der zweite Punkt natürlich so, ich sag mal, Selbstbewusstsein aufzubauen, Ziele festzulegen, sich zu schauen, was hat das mit Selbstvertrauen, auch mit Selbstakzeptanz zu tun? Nämlich auch mal zu akzeptieren, dass ich vielleicht was wirklich nicht so gut kann, wie ich das eigentlich schon können möchte. Aber natürlich auch Nein sagen zu lernen. Also dieses Nein sagen zu lernen, nämlich dem Kollegen auch, wenn er mich um eine Gefälligkeit bittet, mal zu sagen, nee, das möchte ich gerade nicht machen. Das gehört mit in das Programm.
Ja.
Also aus diesem People-Pleasing rauszukommen. Also das ist alles bei Punkt 2, ja, und seinen inneren Kritiker sich anzuschauen, ne? Was habe ich da für einen Kritiker? In welchen Situationen habe ich den? Was erzählt der mir? Und wie kann ich den denn bändigen? Hm? Mhm. Diese inneren Antreiber.
Das alles dient ja auch so ein bisschen dem Ziel, dass ich an meinem Arbeitsplatz und in meinem Kollegenumfeld die Situation in den Griff bekomme und nicht das, was vielleicht auch eine mögliche Handlung wäre. Das kennen wir noch aus der Steinzeit, nämlich die Flucht, dass ich sage, naja, also hier stimmt was nicht, also kündige ich und verlasse den Arbeitsplatz und gehe woanders hin, wo ich möglicherweise meine Ängste wieder mitnehme. Und das finde ich deswegen auch ein relevantes Thema für Führungskräfte, dass die da hinschauen, weil wenn wir ja immer über Fachkräftemangel reden, dann wäre es ja grausam, wenn wir Mitarbeiter verlieren, weil die aus nicht angesprochenen, nicht im Kollegenkreis besprochenen und darauf reagierenden Ängsten halt dazu da tolle Mitarbeiter verlieren, die wir gerne halten möchten. Ne?
Hast du völlig recht, bin ich ganz bei dir, Birgit. Hast du völlig recht. Also selbst dieses Fünf-Schritte-Programm könnte man, ich sag mal, im Team, könnte man sagen, pass mal auf, wir nehmen uns jetzt alle mal 3 Wochen Zeit, ja, und machen mal einmal im Team-Meeting das Thema Fünf-Schritte-Programm. Wir gehen die 5 Schritte, jeder macht die mal.
Super.
Mal vielleicht 5 Wochen Zeit nehmen, ne? Für jeden Schritt 1 Woche, ja, und dann tauschen wir uns nächste Woche mal drüber aus, ja. Was hat bei dir gut geklappt? Wie ist das bei mir? Wenn ich das in der Gruppe mache und merke, hey, mein Kollege, ach, guck mal, der hat da auch, Angstthemen gehabt.
Ja, super.
Oder so. Ich würde es nicht Angst, ich würde es Unsicherheiten nennen. Ja, wir schreiben das alles mal auf. Und was hast du, also wenn es dann im Punkt 2 in der 2. Woche um Selbstbewusstsein aufbauen geht, was hast du für Ziele dir festgelegt? Wann möchtest du Nein sagen lernen und wie? Ja, also in dem Buch sind dann Beispiele drin. Wie kann ich da Nein sagen lernen? Mhm. Ja. Und dann in der 3. Woche werden dann Entspannungsübungen, ne? So, welche Entspannungen, die sind auch in dem Buch alle drin, aber welche hast du dir ausgesucht? Das kann ich wirklich im Team mit meinen Mitarbeitern machen. Finde ich eine coole Idee, ja.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja genau das, ist doch das. Also ich bin immer wieder bei dem Thema Bindung. Ich glaube, wir brauchen alle wieder viel mehr Bindung. Das gehört, das ist auch eine Aufgabe von einer Führungskraft.
Klar.
Auch das anzubieten, ja.
Mhm. Ja, und dann geht es natürlich auch ums Unterbewusstsein, also das umzuprogrammieren, wenn ich wirklich Ängste habe. Aber es führt ja jetzt zu weit an dieser Stelle. Aber in diesem Fünf-Schritte-Programm wäre das drin. Und ach,
schade. Ich dachte, du machst jetzt mit uns eine kleine Umprogrammierung jetzt hier so in 3 Minuten angstfrei mit Martina Effmann, Folge XY.
Nee, funktioniert wahrscheinlich nicht so schnell. Aber okay, manchmal habe ich das, ja, dass ich irgendwie einen dusseligen Satz in meinem Kopf habe, ja, so von wegen, das kann ich nicht, ne, so Mädchen können nicht rechnen, keine Ahnung, ja, oder wenn mir die Angst was sagt in meinem Kopf, wenn ich so einen Gedanken habe, ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht, wie kann ich das umprogrammieren, so gibt's ganz viele, viele Tricks für, aber was ganz Einfaches ist zum Beispiel, dem eine andere Stimme zu geben, ja.
Erzähl, wie geht das?
Hättest du einen Satz, wo du sagst, der gefällt dir gerade nicht oder den hast du manchmal im Kopf und den kannst du nicht leiden oder der macht dir Sorge? Hast du so einen Sorgensatz?
Ja, zum Beispiel, also ich kann mir vorstellen, geht mir auch mitunter so, dass ich denke, oh, ich habe jetzt Angst davor, das telefonisch zu klären, ich mache das lieber mal gerade per E-Mail, spart mir so ein bisschen Zeit, die Reaktion kriege ich nicht so unmittelbar mit. Das wäre jetzt so ein typisches Fluchtsyndrom, wo ich gerne eine andere, wie du sagst, eine andere Stimme oder etwas hätte, um das anzugehen.
Mhm. Also ist eher die Angst so, da reagiert jemand und dann muss ich ja wieder reagieren. Mhm. Und du schaffst dir so ein bisschen Luft, ne?
Ja.
Also es gibt ganz viele Menschen, die Ängste haben vor dem Telefonieren oder, ne?
Ja.
Und was da wirklich hilft ist, und es gibt ja viele kleine Tricks, und probier doch mal aus, wenn du das nächste Mal so eine Art von Telefonat vor dir hast, dass du sagst, okay, ich stelle mich jetzt erstmal aufrecht hin, ich telefoniere im Stehen. Und es ist ein ganz einfacher Trick, weil in dem Moment, wo du dich hinstellst, hast du eine ganz andere Präsenz.
Ich habe eine andere Haltung, ja,
du
logisch.
Du hast eine andere Körperhaltung und der Körper signalisiert dir mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen. Du bist mehr geerdet, weil die Füße auf dem Boden stehen. Und das sind so diese ganz einfachen kleinen Tricks, die du machen kannst und die sich auf dein Gehirn, auf deine Schlagfertigkeit auch auswirken.
Super Trick. Also, super. Nein, ich habe nämlich diesen Schreibtisch mit der Kurbel an der Seite. Ich kann den nämlich immer hoch und runter drehen. Mhm. Und da bin ich vollkommen bei dir. Es leuchtet mir sofort ein, dass wenn ich mit einer anderen Haltung, körperlichen Haltung habe, dass es auch eine andere innere Haltung ist.
Ja. Aber also das ist, der Körper macht, also, ne, so wie du dich selbstbewusst hinstellst, fühlst du dich selbstbewusster fühlen, ja. Mhm. Aber deine Frage war ja eigentlich, was mache ich denn, wenn ich so einen blöden Satz habe, ne? Und viele haben so irgendeinen Satz, ich kann das nicht oder oh, jetzt schon wieder was ich, eine Übersetzung oder so. Dann nimm den Satz, den man da im Kopf hat, so ich kann das nicht oder wieder so eine blöde Übersetzung und gib dem eine andere Stimme. Mach den mal, verzerr den, mach den als Mickey Maus oder als Sid von Ice Age, genau. Oder gib ihm eine Opernstimme. Ich kann das nicht. Und fängst du an zu singen oder so. Nur im Kopf. Und alleine, wenn du diesen Angstgedanken so eine andere Stimme gibst.
Da muss ich ja jetzt schon lachen.
Da musst du lachen. Ist es schon nicht mehr so schlimm. Genau. Ist es schon nicht mehr so schlimm. Ist ganz, ganz einfache Sachen. Und das, stell dir das doch jetzt mal bitte vor, das machst du als Team mit deinem Team und jeder erzählt dir nächste Woche, was er da für sich rausgefunden hat, was bei ihm gut funktioniert. Wir waren ja bei diesem Fünf-Schritte-Programm, ne?
Ja, das finde ich gut.
Und wenn du das kannst du in der Gruppe super machen, ja? Hör mal, vielleicht biete ich das mal als Gruppenangebot an. Ach, wäre gar nicht schlecht, das können wir sogar online machen. 5 Wochen, das werde ich mal überlegen, oder? Also
Ja, klar, das ist wirklich eine gute Idee. Das war jetzt Woche 4, verrätst du uns noch Woche 5?
Ja, die Gedankenkreise stoppen. Also viele haben ja diese Grübelgedanken. Ja, ne? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja.
Diese Grübelgedanken, die dann, wenn es ganz, ganz schlimm wird, in so eine generalisierte Angststörung auch münden können, schlimmsterweise. Aber Grübelgedanken kennt ja fast jeder.
Naja, vor allen Dingen nachts. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Riesenthema. Die Schlafstörungen, die dann dazu kommen aufgrund dessen. Dann natürlich auch am nächsten Tag wieder die Leistungsfähigkeit nicht da ist, die Energie nicht da ist. Mhm. Dann bist du in so einem Teufelskreis drin. Ne?
Ja. Jetzt hättest du wahrscheinlich gerne einen kurzfristig einsetzbaren Trick oder Tipp oder so.
Ja, weil ich denke gerade, das ist so schlimm, weil dann das Häufigste, was ja kommt, ist, man dann sagt, Mensch, dann trinke ich abends ein Glas Rotwein oder ein Bier, dann schlafe ich besser, dann bin ich wieder bei Alkohol. Also was wäre eine Alternative? Was mache ich?
Es gibt natürlich viele Alternativen, auch einige, aber ich würde das gerne eine ganz kurze, die machen wir auch jetzt sofort.
Ja.
Stell dir doch mal vor, du hast so einen Grübelgedanken und du lässt jetzt in deinen Kopf, überleg dir eine Farbe, Hast du eine Farbe, die du magst? Ja. Mhm. Und jetzt lässt du diese Farbe in deinen Kopf laufen, und zwar in dein Gehirn, und zwar in jede Gehirnwindung, überall dorthin fließt jetzt diese wunderbare Farbe und ja, umhüllt, ummantelt oder übertüncht all die Gedanken, alles das, was da ist. Es wird einfach ausgefüllt mit dieser Farbe. Und das kannst du gut nachts machen, weil es auch sehr beruhigend ist, beruhigt auch deinen Atem und lässt all das, was da vorher an Gedanken war, einfach in dieser schönen Farbe verschwinden. Genau, und jetzt aber bitte wieder die Augen aufmachen, nicht wegschlafen. Also das sind so ganz einfache Übungen, die man natürlich gut nachts machen kann, weil ja, wenn man dann nachts grübelt, kann man so die Gedanken mit der Farbe wegfließen lassen. Einfach mal ausprobieren.
Gute Idee.
Gibt viele gute Ideen. Also man kann so vieles machen. Ich habe ja zu diesem Gedanken, Gedankensystemkontrolle nenne ich das ja, da habe ich ja sogar tatsächlich ein eigenes System entwickelt, mir das sogar angemeldet, also beim Patentamt, weil ich das fasziniert gut anwenden und einsetzen kann, wird aber jetzt hier vielleicht an dieser Stelle zu weit führen, das mit dir zu machen. Das braucht man schon eine Viertelstunde oder so für. Ist aber in dem Buch auch erklärt, kann man dort machen. Selbsthypnose, QR-Code ist natürlich auch im Buch. Aber wir wollen ja keine Werbung fürs Buch machen.
Doch, wir machen jetzt, Martina, weißt du was? Weil ich finde, gut, wir werden jetzt zu diesem Thema ja noch ein paar Folgen machen. Und deswegen würde ich auch sagen, lass uns für heute zum Schluss kommen. Mhm. Aber ich möchte gerne in der Tat, weil das Buch ist eine Riesenchance zu sagen, ich nähere mich dem Thema mal an, ich mache das mal für mich alleine und vielleicht komme ich damit ja auch schon gut über die Runden. Wir haben ja auch alle die vollen Praxen, alle keine Zeit und. Klar. Deswegen ist das Buch extrem wichtig. Also auch wenn du keine Werbung für dein Buch machen möchtest, ich möchte jetzt gerne von dir nochmal hören, gibt es in diesem Buch so ein Kapitel, wo du sagst, Mensch, das ist so, das möchtest du den Zuhörern echt ans Herz legen, weil ich kann euch das verraten. Also ich habe das Buch, ich habe ja alle Bücher von dir. Deine Bücher haben für mich immer diesen tollen Vorteil, ich muss dir nicht von A bis Z lesen, sondern ich kann aufschlagen, ich kann reingehen, ich kann mir Themen rauspicken. Ist da so ein Herzensthema von dir drin?
Ja, also sicherlich das, was wir eben schon besprochen haben. Also es ist ja ein Kapitel mit so wirksamen Strategien, die ganz schnell helfen. Also diese ganz kleinen Sachen, wo ich eben auch mal so eins von dir erzählt habe mit dem, das ist das eine. Also da kann man einfach nachschlagen, an welcher, ja, wo hängt's gerade? Ich muss eine Präsentation machen, ich habe Angst, rot zu werden oder was weiß ich. Ne?
Ja.
Oder ich mag nicht telefonieren. Und das ist einfach, da kann ich nachschlagen, gucken, habe ich ganz schnelle Tipps und Tricks, was ich dann einsetzen kann.
Der Erste-Hilfe-Koffer zum Lesen.
Ja, der SOS-Hilfe-Koffer, genau. Also wirksame Strategien, die ganz schnell helfen. Und natürlich dieses 5-Punkte-Programm. Das liegt mir wirklich am Herzen, weil man damit auch langfristig sich wirklich gut helfen kann. Ja.
Super.
Doch, das würde ich gerne empfehlen. Und vielleicht ganz zum Schluss, magst du ja auch ganz gerne lustige Sachen, ne?
Ja, ich bin immer noch bei Ice Age, aber ja, bitte.
Aber also man kann zum Beispiel, also wenn man noch Kaffeebohnen zu Hause hat, heute haben ja wieder mehr Menschen Kaffeebohnen, echte Kaffeebohnen zu Hause, weil sie ja diese tollen Maschinen, die das dann alles mahlen und so, dann nimm dir doch morgens einfach mal in deine linke Hosentasche irgendwie so 5 oder 10 Kaffeebohnen. 10 ist vielleicht ganz nett. Die nimmst und tust die in deine linke Hosentasche oder Jackentasche oder so. Und jedes Mal dann am Tag, wenn du ein positives Erlebnis hast, auch kann ganz klein sein, kann ein freundliches Lächeln vom Kollegen sein, eine gute Präsentation, eine nette E-Mail, dann nimmst du eine Kaffeebohne von der linken Hosentasche in die rechte Hosentasche. So, jedes Mal. Und abends nimmst du dann deine rechte Tasche, packst die Tasche aus und zählst mal die Kaffeebohnen, die da sind, und erinnerst dich mit jeder Bohne an das Erlebnis, was du an dem Tag hattest. An das Positive.
Martina, das ist eine wunderschöne Idee.
Ist das nicht hübsch, oder? Ja.
Die ist schön. Jetzt kam mir der spontane Nachfrage, möglicherweise kämen die jetzt auch von den Hörern. Wandert die Bohne auch wieder zurück, wenn ich ein negatives Erlebnis hatte? Also macht man schon hinterher, also geht die auch wieder zurück oder bleibe ich, dass ich sage, komm, Achtsamkeit auf die positiven Sachen.
Achtsamkeit auf die positiven Sachen. Ich würde Achtsamkeit auf die positiven Sachen machen. Genau.
Ganz lieben Dank für diesen Tipp. Sehr süß.
Ist auch ganz süß für Kinder. Ich suche ja auch immer was für Kinder und Jugendliche. Also wenn du das jetzt als Mama hörst und sagst, also Kaffeebohnen kann ich gar nicht brauchen, aber man kann das auch mit kleinen Kieselsteinchen machen oder sonstigen Sachen. Ist ganz nett für Kinder. Also.
Sehr schön. Also wieder so ein Tipp fürs Leben.
Vielleicht noch der Hinweis, es gibt ja gleich noch einen Bonus-Track.
Ja, den sollte, don't miss it. Ja. Also nicht, dass ihr meint, ne, nicht, dass ihr meint, dass gerade unsere, also wir Think Pink Übung, bei mir war es pink, klar, jetzt das Motto zu, dass unsere, wir fluten das Gehirn mit Farbe, dass das schon unsere Bonusübung war. Es klang so ein bisschen so, weil sich genau in, du auch mit dieser Stimme ja uns immer diese tollen Bonustricks gibt. Das heißt, das behalten wir in dieser Staffel hier bei. Es gibt auch hier immer wieder etwas, was ich mitnehmen kann.
Genau. Und wir machen gleich eine progressive Muskelentspannung, aber eine ganz schicke.
Das ist sehr schön. Mhm. Ich freue mich jetzt gleich auf die zweite Übung, bei der ich wahrscheinlich die Augen wieder zumachen werde. Progressive Muskelentspannung. Ich bin gespannt.
Gut. Ja, liebe Birgit, es bleibt mir wieder, dir ganz herzlich zu danken. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Das Thema ist riesig und ich bin ganz happy, dass wir da ganz guten Aufschlag mitgemacht haben und ganz viel Ausblick auf viele tolle neue Folgen machen können, die sich dann intensiv mit den einzelnen Ängsten vielleicht mehr beschäftigen. Also soziale Ängste, generalisierte Ängste, was da alles gibt. Genau.
Super. Ja, spannend. Also
vielen, vielen Dank und alles Liebe an euch, alles Gute an euch da draußen und bleibt uns gewogen und wie immer, ihr dürft mir gerne auch eine E-Mail schreiben, eine WhatsApp schreiben oder wie auch immer oder ein Sternchen für die Podcast-Folgen geben. Freue ich mich auf jeden Fall. Gut, bis dahin. Bye, bye. Tschüss, tschüss. Eure Martina.
Bonustrack.
Okay, dann geht's jetzt und vielleicht kennst du das ja auch schon. Das ist nämlich eine aktive Form der Entspannung und manche, gerade Führungskräfte oder ja Menschen, die im Job sind, die sagen, Martina, so meditieren und so, das kann ich gar nichts mehr. Also bin ich zu unentspannt für und Trance-Reise kann ich auch nicht. Und dann ist es ein gutes Mittel, die progressive Muskelentspannung zu nehmen als eine Entspannungsform. Und das möchte ich jetzt gerne da möchte ich dich gerne jetzt hinzu anleiten. Genau, also mach es dir erstmal bequem, such dir eine gemütliche, bequeme Situation aus im Sitzen oder im Liegen. Die Situation, die gerade sich für dich am besten anfühlt. Und im Verlauf der Übung werden wir jetzt deine einzelnen Muskelgruppen jeweils aktiv anspannen und dann entspannen. Also du schließt jetzt die Augen und du atmest ein paar Mal tief ein und aus. Aber ohne den Atem zu verändern, du beobachtest einfach, wie du ein- und ausatmest. Jetzt ballst du deine Hände zur Faust und hältst diese ganz intensiv kurz an. Und dann lässt du die Hände wieder ganz locker werden. Nun spannst du die Unterarme an und die Oberarme. Du beugst die Unterarme so, dass sie im rechten Winkel zum Oberarm stehen und spannst die Arme an. Halten, halten, halten. Und dann wieder loslassen und entspannen. Jetzt presst du die Handflächen und die Arme ganz fest auf den Untergrund. Und du spürst die Handflächen und Unterarmmuskeln und spannst die auch an. Anspannen, anspannen, anspannen. Feste, feste, feste. Und loslassen und locker lassen. Genau. Jetzt kommen die Gesichtsmuskeln dran, das heißt, du runzelst mal die Stirn. Du öffnest die Augen ganz weit und ziehst die Augenbrauen nach oben. Anspannen, halten und loslassen und entspannen. Genau. Jetzt mal in die andere Richtung. Also die Augenbrauen ganz fest zusammenziehen, die Augen fest zusammenkneifen, die Lippen und den Mund ganz fest zusammenpressen. Halten, halten, halten. Ja, feste, feste, feste. Und dann wieder ganz locker lassen und entspannen. Ja. Wow. Jetzt drückst du die Zunge ganz feste an deinen Gaumen. Ganz feste nach oben. Fester, fester, fester. Und dann wieder loslassen und entspannen. Je nachdem, wie das mit deinem Kopf ist, hältst du ihn ganz fest auf der Unterlage, spannst ihn an. Und lässt ihn wieder los und entspannst ihn. Genau. Jetzt ziehst du die Schultern bis zu den Ohren. Halten, 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 halten. Und dann langsam wieder fallen lassen und entspannen. Genau. Jetzt ziehst du die Schulterblätter ganz feste nach hinten, als wollten sie sich hinten berühren. Feste, feste, feste. Halten. Halten und wieder loslassen und entspannen. Und jetzt nacheinander den Bauch, den Po, die Oberschenkel und die Unterschenkel anspannen. Feste, feste, feste. Bauch, Po, Oberschenkel und Unterschenkel anspannen, so feste es geht, als wolltest du hinten zwischen den Pobacken den 100-Euro-Schein zusammenpressen. Feste, feste halten. Halten und wieder locker lassen und entspannen. Ja, und jetzt ganz zum Schluss presst du die Füße und die Waden ganz feste auf deine Unterlage oder wenn du sitzt auf den Boden, sodass du die Anspannung ganz bewusst wahrnimmst. Ganz feste pressen, pressen, pressen und dann wieder loslassen und entspannen. Und wenn du magst, kannst du jetzt noch einmal alles zusammen anspannen. Du fängst die Füße, du fleckst die Füße an, die Waden, die Oberschenkel, den Popo, alles anspannen, den Bauch, den Oberkörper, die Schultern, die Arme, die Fäuste spannen, feste, feste, das Gesicht, alles zusammenkneifen, spannen, 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 spannen und loslassen. Und die Entspannung genießen. Ja, genau. Und wenn du vorher sagst, du kannst dich gar nicht entspannen, ich bin mir sicher, dass du nach dieser Anspannung, die Entspannung genießen kannst. Und darum geht es ja. Also, ich wünsche dir eine gute Entspannung. Du kannst das gerne in deinem Rhythmus und in deinem Takt jetzt noch 2-3 Mal machen und dann ja ganz entspannt einschlafen, wenn du schon im Bett liegst, oder wieder entspannt in dein Tageswerk übergehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Deine Martina. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.